alleine Birne sein. Glühbirne. Aber irgendwie ist es beides. So ist das Leben manchmal. Wisst ihr was? Als ich Christ geworden wurde, da war ich noch in der katholischen Kirche. Und ich habe diese Worte immer wieder lesen hören oder selber gelesen. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf dem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Matthäus 5,14 nach der Neues Leben Übersetzung. Ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass die sich Christen nennen, nicht unbedingt so das Licht der Welt sind, sondern manchmal alles andere. Und ich wurde meine Ideale und Vorstellungen Stück für Stück beraubt. Das habe ich schon als Kind, als Jugendlicher erlebt, von Menschen, die ein Vorbild sein sollten, als Priester, als Lehrer in der katholischen Kirche. Und dann als Student, da bin ich drauf und dran gewesen, einfach das Kloster zu verlassen und nicht mehr Theologie zu studieren, weil ich alles andere da drin gesehen habe, als ich mir vorgestellt habe. Als später die Geschichten mit Missbrauch, Kindermissbrauch wurden und auch mit Homosexualität in der katholischen Kirche, da war noch nicht bekannt, aber ich war irgendwie involviert. Ich konnte auch mitentscheiden darüber in dieser Priestergemeinschaft, Klostergemeinschaft, wer wird zu Diakon oder Priesterweihe zugelassen. Und von einem Kandidaten, der eindeutig andere auch missbraucht hat, aber war aber noch kein Priester, da habe ich meine Einwände geäußert, man soll den noch länger auf Probe laufen lassen, denn das wird dann zurückkommen und schlechtes Licht auf die Christen und auf die Gemeinschaft dort werfen. Er wurde trotzdem zur Priesterweihe zugelassen und später kam das tatsächlich so und er wurde dann später, damit nicht noch mehr Entsetzen entsteht in der Stadt, nach Österreich geschickt, als Verbannung sozusagen. Ich kenne da mehrere Geschichten. Als ich junger Priester war, da kamen Leute zu mir, die haben Dinge gebeichtet, da konnte ich mich überhaupt nicht vorstellen, dass es solche Sünden gibt. Also eine ganze Palette. Ich war sowas von nüchtern geworden. Nun, ihr kennt meine Geschichte und wisst, dass ich dann auch die katholische Kirche verlassen habe, bin ich in eine Freikirche gekommen und dann saß ich in einer Gemeinde in Berlin in der Gemeindeleitungssitzung und wir haben gerade einen Fall besprochen, von einer entsetzlichen Geschichte in der Gemeinde. Und die alle konnten es nicht glauben. Und ich sagte, ich habe eins gelernt. In der Seelsorge. Auch unter den Christen gibt es nichts, was es nicht gibt. Da war der Gemeindeleiter, der ehemalige Präsident unseres Bundes, Günther Hitzemann, geschockt. Wie kann ich sowas sagen? Aber nach Jahren hat er mir recht gegeben. Denn selbst in den Freikirchen haben wir und erleben wir die gleiche Geschichte. Ein Pastor, Leiter von großem Werk, stellt sich heraus, dass er zig Jahre ein Doppelleben geführt hat, hat er neben seiner Frau noch eine Geliebte. Oder, dass jemand da alle anderen betrogen hat. Oder, dass der Sonntagsschulonkel Kinder über Jahre hindurch sexuell missbraucht hat. Oder innerhalb von Familien. Und das wurde gedeckt durch die Gemeindeleitungen und so weiter und so fort. Meine Lieben, es gibt nichts, was es nicht gibt. Auch unter den Christen. Die Frage ist nur, ihr seid das Licht der Welt? Da kann man das sehr wohl in Frage stellen. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit Folgendes sagen. Wir waren alle Sünder. Die schöne Raupe sollte eigentlich eine hässliche Raupe darstellen, aber ich habe keine gefunden. Denn ich finde Raupen eigentlich durchaus schon sehenswert. Aber die Bibel beschreibt das Christsein anders. Wir waren alle Sünder. Hässlich. Und Gott hat in uns was hineingelegt, dadurch, dass wir aus Gnade zum Glauben kommen konnten. Nämlich, dass wir aus Glauben, durch Gottes Gnade, durch Neugeburt, dass wir so eine Metamorphose erleben, dass aus etwas Hässlichem oder nicht Ansehnlichem was Schönes werden kann. Ein wunderschöner Schmetterling. Und das ist sozusagen in die Christen, naja, passt nicht ganz, aber genetisch angelegt. Nämlich die Veränderung. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden, wie wir das gerade gehört haben. Ich habe einen Text dazu. Wir werden in den nächsten Wochen mehrere Texte dazu haben. Für diejenigen, die überfordert sind, wenn ich mehr als einen Text in der Predigt verwende, nehme ich heute hauptsächlich nur einen Text. Einmal eine Verschnaufspause, aber ich keine Versprechung. Das wird nicht immer so sein. Ich möchte auch zu diesem Thema, willst du wirklich verändert werden, aus dem Johannesevangelium Kapitel 5 einige Verse lesen und dazu stehen wir auf. Einige Zeit später war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schafstor einen Teich, zu dem 5 Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Da kommt ein Zusatz in manchen Übersetzungen. Sie warteten auf die Bewegung des Wassers, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wenn nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Ende des Zusatzes. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich schmeißt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Sofort wurde der Mann gesund, nahm sein Bett und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er erwiderte, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm dein Bett und geh umher. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh umher? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Später traf er ihn, Jesus, im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hat. Himmlischer Vater, was für eine wunderbare Geschichte, aber gleichzeitig was für eine verzwickte Geschichte. Deshalb bitten wir dich, dass du uns dieses Wort erschließt, damit wir begreifen, was es für uns bedeutet, was du uns dadurch sagen möchtest. Und weil wir dir vertrauen und auf die Hilfe und das Wirken deines Heiligen Geistes glauben, danken wir dir im Voraus, dass du das tun wirst, durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Meine Lieben, in dieser Geschichte gibt es 3 Sätze, die ich hier rauspicken möchte. Und diese 3 Sätze könnten uns helfen zu glauben. Die Sätze lauten, erstens, willst du gesund werden? Zweitens, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und der 3. Satz, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Diese drei Sätze könnte man als drei Etappen auf dem Weg zu einer heilenden Veränderung beschreiben. Wir schauen uns diese drei Sätze heute an. Wie kann aus uns etwas werden, damit wir tatsächlich das Licht der Welt sind? Der erste Satz, als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte ihn, willst du gesund werden? Man muss sich das Ganze vorstellen. Jerusalem, ein besonderer Ort, und da kommen viele zusammen. Wer kommt da zusammen? Na, alle, die gesund werden wollen. Alle, denen was fehlte. In einer Halle am Teich Bethesda liegen, sitzen Menschen, die etwas verbindet, nämlich ihre Krankengeschichte. Das hört sich so an wie in einem Wartezimmer beim Arzt, ja? Die Menschen verbindet auch eine Krankengeschichte, es sei denn, man begleitet jemanden dort. Aber nicht nur Krankengeschichte verbindet diese Menschen. Sie sind auch zusammen, weil sie alle die gleiche Hoffnung haben. Einmal als Erste den Beckenrand des Teichs erreicht zu haben und das Wasser zu berühren. Denn das würde bedeuten, derjenige, der es geschafft hat, er wird gesund. Er wird geheilt. Einmal als Erste da zu sein. Und in dem Wasser, das der Legende nach durch unterirdische Quellen irgendwie in unregelmäßigen Zeitabständen bewegt wurde, gab es irgendwelche Heilkräfte. Das ist ein späterer Zusatz zu dem, was in dem Evangelium steht. Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, dort in dieser Halle am Teich Bethesda liegt seit 38 Jahren ein Mann rum. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer von euch ist keine 38 Jahre alt? Bitte Hand hoch. Ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Nein. Seit 38 Jahren. Das ist für ein menschliches Leben ganz schön viel. Manche erreichen gerade dieses Alter noch. Manche nicht. Aber um das so ganz praktisch zu machen, stellt euch vor, seit 1985 gibt es eine Person, die immer das Gleiche erlebt, was sie bedrückt. Seit 1995. Damals war ich 26 und war gerade ein junger katholischer Priester, der diese Schocks des Lebens erlebt hat, im Beichtstuhl vor allem. 85. Da war von manchen von uns überhaupt keine Rede noch. Auf jeden Fall eine lange Zeitspanne, 38 Jahre. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, kann es sein, dass ein Mensch so lange in der Not lebt? Kann es sein, dass einer das aushalten kann? 38 Jahre. Und wir wissen alle, es kann sein. Es kann sein, dass einer die Not der Ehe 38 Jahre aushält. Wir sind gerade mit meiner Frau 34 Jahre verheiratet. Aber für manche ist das so wie Hölle. Hallo, es ist so manchmal. Schwierig. Manche erlebt das im beruflichen Leben. Manche erlebt das woanders. Kann es sein, dass du oder ich, dass wir ein Problem haben, dass wir seit 40, 30, 25, seit 10 oder meinetwegen seit 3 Jahren mit uns rumtragen und darauf keine Lösung finden? Kann es sein. Das kann sein. Es kann sein, dass uns etwas sehr, sehr, sehr lange beschäftigt. Und wir werden es nicht los. Manchmal willentlich. Wir wollen es nicht loswerden. Zum Beispiel, ich rede von dem Innerlichen erstmal, Unversöhnlichkeit. Ich lebe unversöhnt mit bestimmten Menschen und ich unternehme gar nichts, um mich zu versöhnen. Und ich bin sogar in einer christlichen Gemeinde. Und ich finde überhaupt kein Problem darin. Passt es zusammen? Denk an die Birne. Glühbirne. Oder jemand ist abhängig. Alkohol, Drogen, Zigaretten, was auch immer, Menschen. Oder einer trägt eine Schuld mit sich und er schafft es nicht, zu Gott zu kommen, um Vergebung zu bitten. Oder einer ist gierig und die Gier wird immer größer. Lange, lange Zeit. Oder einer ist neidisch, eifersüchtig, wie auch immer. Menschen können lange leben. Auch Menschen, die sich Christen nennen, mit etwas, was an sich von der Bibel gesehen eine Notsituation darstellt. In dieser Geschichte ändert sich das. Da tritt nämlich Jesus in diese Geschichte hinein. Er hat nämlich erfahren, was mit diesem Mann los ist. Er hat auch erfahren, auch was mit uns los ist. Mit dir und mit mir. Und vielleicht fühle ich mich jetzt irgendwie ertappt. Wo ist meine Not, die ich lange Zeit mit mich herumtrage? Martin Luther hat dieses Wort hier mit erfahren übersetzt. Aber das heißt in der tiefsten Bedeutung, Jesus vernahm es, dass da so ein kranker Mann lag, seit 38 Jahren. Und vom griechischen Wort her bedeutet es, er hat es erkannt. Also hat er erkannt, Jesus hat es durchschaut, er hat gesehen, was mit diesem Menschen los war. Das war kein Zufall. Er ist ganz bewusst dahin gegangen. Er ist ganz bewusst diesem Menschen begegnet, mit einem festen Ziel. Als solche Menschen befinden wir uns heute vor Gott. Heute an diesem Sonntag, 12. März 2023. Er hat erkannt, was in dir, was in mir, was in uns drinsteckt. Er hat unsere Not erkannt. Und das ist kein Zufall. Wenn wir weiter hier lesen, dann merken wir, die Nachrichten von diesem kranken Mann sind hier ziemlich spärlich. Okay, das wissen wir schon, seit 38 Jahren liegt er rum in diesen Hallen und hofft auf Wunder. Er ist nicht gelähmt, denn hier heißt es, er kann nicht schnell genug laufen, denn die anderen sind immer schneller als er. Und drittens, naja, zu langsam. Nun kommt Jesus dazu und fragt, junger Mann, nein, der war vielleicht schon alt, willst du gesund werden? Und mit dieser Frage merken wir Folgendes. In dieser Geschichte geht es um das Wollen. Jesus hat auch anders Menschen geheilt, ohne sie zu fragen, ob sie es wollen. In dem Fall fragt er ihn, willst du gesund werden? Jesus will nämlich manchmal von uns eine ganz bewusste und willentliche Entscheidung, dass wir etwas wirklich wollen. Er will uns das nicht aufzwingen. Und wisst ihr, als Johannes diese Geschichte erzählt hat, und er erzählt das immer noch heute, dann tut er das nicht wie ein Psychologe, der in uns die inneren Heilungskräfte aktivieren möchte. Oder, der einen Genesungsversuch bei uns erzwingen will. Jesus fragt hier, willst du gesund werden? Er fragt ihn nicht, willst du gesund sein, sondern werden. Das ist auch ein wichtiges Wort. Neben dem willst auch werden. Auf die Frage, willst du gesund sein, da würde man sofort sagen, na selbstverständlich, klar, will ich. Und am besten wäre es, es kommt einer hier und sagt, hokus pokus fidibus. Und da ist einer gesund. Ja, so glauben auch manche Christen, dass nur so Hokus-Pokus-Geschichten passieren. Jesus spricht hier von was anderem. Manchmal ist es ein Prozess. Werden bedeutet, es ist ein Prozess. Es wird nach und nach von unterschiedlicher Länge. Auch Heilungsprozesse können manchmal lange dauern. Wir beten für die Kranken, Und es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, in dem vielleicht die Ärzte auch eine Rolle spielen. Und wir beten für einen vielleicht jahrelang, manchmal nur ein paar Wochen. Und dann hilft Gott. Dieses Wort werden, auf das im griechischen Text besonders viel Wert gelegt wird, bedeutet, einer soll sich auf den Weg machen. Hier soll jemand mit etwas anfangen. Hier soll jemand auch an sich etwas geschehen lassen. Willst du gesund werden? In diesem kurzen Satz steckt schon so viel. Und das ist der Satz oder die Frage, mit der Jesus anfängt zu heilen. Wollt ihr weiter so machen wie bisher? Oder wollt ihr, dass aus euch etwas wird? Willst du, dass aus dir etwas wird? Auch als Christ. Denn so heißt dieser Satz in seiner grammatikalischen Kurzform. Was willst du werden? Also, weißt du eigentlich, was aus dir werden soll? Die fragen gerne Kinder oder junge Menschen, was willst du werden? Was soll aus dir werden? Und dann erwarten wir, dass einer sagt, ja, Müllabfuhrhelfer oder Arzt oder, ja, das sind alle Berufe. Keins von beiden ist besser oder schlechter. Das brauchen wir alle. Aber solche Antworten erwarten wir, dass er einer dies oder jenes werden möchte. Aber wir fragen uns viel zu selten, was für ein Mensch möchtest du werden? Von deinem Charakter her, von deiner Entwicklung, was willst du werden? Was willst du werden als Christ? Was soll aus dir werden? Und das ist eine Frage, die man in keiner Altersstufe und auch in keinem Beruf ad acta legen kann. Auf welches Wunder warten wir in unserem persönlichen Leben? Auch als Christen. Wer soll da eigentlich kommen und uns was abnehmen? Also der erste Schritt in diesem Prozess des Heilwerden ist, sich von Jesus fragen zu lassen, willst du gesund? Man kann auch übersetzen, willst du heil werden? Und das praktizieren wir jetzt, indem wir jetzt in den Reihen, so wie wir sitzen, uns gegenseitig fragen, was willst du werden? Die Zeit läuft, fragt euch. Okay. Das muss erst mal reichen, den Rest erzählt ihr euch nach dem Gottesdienst. Wir kommen jetzt zu dem zweiten dieser Geschichte, zum zweiten Satz. Nämlich, da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Also Jesus lässt uns, so wie diesen Mann hier, nicht einfach sitzen. Genauso wenig, wie er Menschen, an denen er etwas tun möchte, sitzen lässt. Er sagt, steh auf. Auferstehe. So heißt es nämlich, wenn man dieses griechische Wort egeire wörtlich übersetzt. Auferstehe. Nimm dein Bett und geh umher. Jesus sagt hier nicht, ach du arme Schlucker, gut, dass du dich gemeldet hast. Ich nehme dich jetzt huckepack und ich bringe dich zu diesem Beckenrand. Nein. Er trägt ihn nicht dorthin. Das haben wir nämlich am liebsten. Und tatsächlich, da möchte ich einfach sagen, weil die Bibel ist sehr umfangreich. Wir haben durchaus Bibelstellen, die von dieser Gewissheit sprechen, dass Gott uns trägt, dass er uns hilft, dass er uns hebt, dass er uns tröstet, wie eine Mutter ihre Kinder tröstet, dass er bei uns ist und dass er uns führt wie ein guter Hirte. Und das wollen wir auch nicht vergessen. Aber in dieser Geschichte steht was anderes, was wir auch wahr und ernst nehmen sollten. Nämlich, wir wollen heute aus dieser Geschichte etwas lernen. Und nämlich, das heutige Wort ist auch ein Wort an uns. Steh auf, nimm dein Bett, geh umher. Jesus fordert also diesen Menschen auf zu Aktion, dass er etwas tut, dass er sich für etwas entscheidet, dass er aktiv wird. Und Jesus macht ihm im wahrsten Sinne des Wortes Beine. Manchmal ist der größte Trost, den wir brauchen, der beste Rat, dass uns jemand Beine macht. Ja, also ich habe das schon öfter gemacht und mache ich das manchmal. Manchmal muss man einem richtig in den Allerwertesten treten. Es ist so, weil es einem an Motivation fehlt. Oder weil ihm noch nie klare Worte gesagt wurden. Das dürfen wir als Christen auch tun. Okay? Das ist eine Irrlehre, dass wir das nicht tun sollten. Liebevoll, aber schon. Also am besten weiche Schuhe anziehen. Ja. Also, und es ist sicherlich kein Zufall, dass Johannes diese Geschichte mit diesem Stehauf hier erzählt. Das verbindet es mit der Auferstehungsgeschichte. Auferstehe, steh auf. Tu was in deinem neuen Leben, zu dem du berufen bist als Christ. Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der unsere ganze Schuld auf sich genommen hat, das Hässliche in uns sozusagen, der uns als der Auferstandene verkündigt wird, er schenkt uns das Leben. Er ist der Auferstandene, der seine Auferstehungskraft in uns auch wirken lassen möchte. Er ist kein Guru. Er ist der auferstandene Herr, Gottes Sohn. Dieser lebendige Herr sagt zu uns, steh auf. Steh auf von deinem selbstgewählten Tod. Oder von deiner selbstgewählten Not manchmal. Steh auf von deinem, das ist halt so, es bleibt so und daran lässt sich nichts ändern. Das haben wir vielleicht schon öfter gehört. Und ein Ehemann, eine Ehefrau, die von ihrem Ehepartner das ständig hören, sind ja nicht zu beneiden. Steh auf von deiner Resignation auch. Der Auferstandene lädt uns ein zum Leben. Und er sagt, nimm dein Bett. Und in dieser Geschichte hat sich hier etwas verändert. Nicht das Bett soll den Mann tragen, sondern ab jetzt soll er das Bett tragen. Nicht die Not und die Resignation soll den Mann in Beschlag nehmen, sondern er soll da aus dieser Resignation, aus dieser Not rauskommen. Und damit werden wir an die Worte Jesu auch erinnert aus Matthäus 16. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist auch eine Aufforderung zu etwas tun. Wir sollen hier nämlich nicht ein Ticket in die Hand nehmen und nach Mallorca fliegen, sondern er nehme sein Kreuz. Das Schwere ist, das ist das Schwere. Und folge mir nach. Darum heißt es für mich, für dich, nimm es auf dich und folge Jesus nach. Na gut, nimm dein Bett. So, wer von uns kann sein Bett tragen? Keine. Also unser Ehebett, Leute. Und dazu noch Matratzen, Kopfkissen und so weiter. Das ist aber hier nicht gemeint. Auch keine Pritsche, sondern das ist so etwas damals wie eine dickere Decke. Isomatte mit Griffen, wie auch immer. Also das konnte man zusammenrollen, unter den Arm nehmen und einfach weitergehen. Also nicht das Ding soll diesen Mann weiter fesseln, sondern er soll das nehmen und rumgehen. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und er bekommt hier kein konkretes Ziel, das ist interessant. Er soll umhergehen. Ihr versteht das? Mal da, umhergehen. Er soll sich einfach auf die Beine machen und losgehen. Er soll auf einmal seinen Lebensraum neu bestimmen. Neu bestimmen. Und wenn Gott, wenn Jesus einen Menschen berührt, in einer konkreten Situation, in dem Fall ist es eine Notsituation, dann heißt das, da soll sich was ändern. Geh umher, bestimme deinen Lebensraum neu. Und davon spricht die Bibel, wenn die Rede von der Bekehrung ist, vom neuen Leben, von einem wahren Gottesdienst, wie wir das gehört haben im Römerbrief, dann heißt das, wir sollen uns nicht von dem bestimmen, mehr bestimmen lassen, was die Welt bestimmt, sondern von dem, was Jesus sagt. Neue Lebensraum. Wisst ihr was? Ich bin fasziniert von Menschen, die krank sind oder alt oder schwach und ihr Zimmer nicht mehr verlassen können. Also ich meine das nicht allgemein von allen, sondern ich sage von solchen Menschen, die trotzdem den Kontakt zu der Außenwelt nicht verlieren, sondern sie schreiben, sie telefonieren, sie schreiben auf WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer. Und sie gestalten ihren Lebensraum auch mit diesen Einschränkungen, die sie jetzt haben. Denken wir an Hamed. Der ist gefesselt an einen Rollstuhl und er schreibt per WhatsApp noch was oder ruft an. Den Raum gestalten. Ich kann jetzt momentan nichts ändern an meiner Situation. Aber ich lasse mich hier nicht so fallen, sondern ich mache das Beste draus, was möglich ist. Trotz körperlicher Beschränkungen. Solche Menschen haben wirklich ihr Bett genommen und gehen umher und bestimmen neu ihren Lebensraum. Nach jedem Kind, das in unserer Ehe geboren wurde, musste ich meinen Lebensraum als Mann, Ehemann, als Vater, aber auch als Pastor neu bestimmen. Dann hat sich immer was verändert. Ich musste viele Dinge umstellen. Und so gilt das in vielen Situationen. Der Mann aus dieser Geschichte bekommt kein konkretes Ziel, er bekommt aber einen Auftrag, sich in Bewegung zu machen, sich zu bewegen. Und es ist sicherlich nicht einfach für einen Menschen, den ein schweres Schicksal getroffen hat. Aber er ergibt sich nicht im Schicksal. Er rechnet mit Gottes Hilfe. Und das ist ein Wunder. Wenn ein Mensch auf die Beine kommt, in eine sich neu ergebene Situation, die vielleicht ganz schwer ist. Übrigens auch erfreuliche Situationen sind neu und da müssen wir uns auch neu finden und neu unseren Lebensraum bestimmen, auch als Christen. Ja, und schon gibt es in dieser Geschichte Leute, die sich nicht mehr darüber freuen können. Wer war das? Die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Warum? Na, weil Jesus das am Sabbat getan hat. Das ist die alte Geschichte. Das haben sie Jesus einige Male vorgeworfen. Ja, um das ganz praktisch zu machen. Ich kenne Christen, die liebevoll andere begleitet haben. Als Hauskreisleiter, als Seelsorger, als Mentoren und so weiter. Und irgendwann ist eine Lüge geworden. Denn er ist oder sie auf die Beine gekommen. Und die können es nicht aushalten, dass er oder sie ohne ihre Hilfe selbstständig machen. Sie würden den Menschen am besten in eine Art Abhängigkeit erziehen. Und das ist falsch. Ein Seelsorger, ein Leiter, ein Mentor ist dazu da, um einem zu verhelfen, auf die Beine zu kommen. Aber um ihm dann am Schluss zu sagen, steh auf, nimm dein Bett, und geht umher. Lebe dein Christsein selbstständig. Und das ist manchmal nicht einfach. Manche von uns, vielleicht wir alle, lieben es, wenn eine gewisse Abhängigkeit von uns entsteht. Aber das ist nicht gesund. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders. Okay, hier ist das Problem der Ruhetag und die Macht, die die Schriftgelehrten über die Menschen hatten. Na gut, mit Ruhetag haben wir eigentlich kein Problem. Wer von uns will nicht am Ruhetag seine Beine baumeln lassen, sich ein bisschen erholen. Dazu ist auch Ruhetag da. Aber gleichzeitig ist auch Ruhetag ein Tag, an dem wir auf die Beine kommen sollen. Sonntag für uns Christen. Und dazu sind auch Gottesdienste da, damit wir ermutigt, damit wir getröstet werden und damit Gott uns einen neuen Lebensraum eröffnet vielleicht, eine neue Perspektive. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen und sagen, ach, Gottes Wort hat mir jetzt das und das klar gemacht. Und das wird leichter. Dazu ist auch Sonntag da. Was passiert hier mit diesen Menschen? Er ist gar nicht heil geworden. Er ist zwar gesund, weil er laufen konnte, aber so heil in der Seele eigentlich nicht. Er ist nicht frei. Warum? Er bindet sich wieder an die Menschen. Er geht zu den Pharisäern. Und ja, er lässt sich auch schlechtes Gewissen machen. Warum? Weil sie ihn fragen, wer hat gemacht hat. Wer hat das gemacht hat. Und was macht er? Werden wir gleich hören. Auf jeden Fall, hier heißt es, steh auf, mach aus deinem Leben das Beste, gestalte es, nimm dein Bett und geh umher. Sagen wir uns einfach gegenseitig jetzt kurz diesen Satz. Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Die Zeit läuft. Aber nicht laufen, ja? Naja, hoffentlich habt ihr verstanden, was euer Bett ist, eure Not und ja, auch eine Sehnsucht nach einem neuen Lebensraum bekommen. Wir kommen zu dem letzten Satz. Und der letzte Satz lautet hier, später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Kann es sein, dass was Schlimmeres noch nach 38 Jahren Not und dann wieder geheilt werden passieren kann? Kann es Schlimmeres geben, als 14.000 Tage auf Hilfe zu hoffen? Und so lange war es ungefähr. Kann es schlimmer sein, als sich Hunderte von Malen oder Tausende, weiß ich nicht, anzusehen, dass andere in ihrem Leben schneller waren als ich und die es geschafft haben? Kann es Schlimmeren sein, als 38 Jahren keinen Menschen zu haben, der mir hilft? Ja, sagt Jesus. Es kann Schlimmeres geben. Wenn nämlich noch ein Tag dazu kommt und noch ein Tag und du willst doch nicht aufstehen und du willst doch dein Bett nicht in die Hand nehmen und umhergehen. Das kann passieren. Bis in die Ewigkeit, vielleicht bis zur ewigen Verdammnis. Es kann für uns und für den Mann noch schlimmer werden. Weil dieser Mensch in unserer Geschichte offensichtlich nicht begreift, was Jesus ihm am Leben eröffnet. Was die Perspektiven. Der hat es nur verstanden, ich kann jetzt laufen. Fertig. Nicht mehr. Es gibt viele Menschen, auch unter uns, die viele Jahre in ihrem Leben Schweres ertragen haben. Und für einen solchen Menschen gibt es etwas Schlimmeres. Nachdem er Jesus begegnet ist, wenn er jetzt so weiterlebt, als sei überhaupt nichts passiert. Wenn da nichts zu spüren ist in seinem Leben. Wenn er so weiterlebt, wie er oder sie ihr Leben bisher zugebracht hat. Jeden Tag weiterleben, ohne sich von Jesus verändern zu lassen. Das ist für uns Christen das Schlimmste, was uns passieren kann. Jeden Tag weiterleben, ohne sich von Jesus verändern zu lassen, das ist das Schlimmste, was uns Christen passieren kann. Man könnte fast sagen, das ist die Hölle. Dieses auf der Stelle treten. Und dieser hier in unserer Geschichte Geheilte, er bindet sich an andere Menschen. Zuerst sagt er, ich habe keinen. Dann, ja, da war doch eine, er ist dran schuld, dass ich jetzt rumlaufe. Und nun läuft er zu den Schriftgelehrten und verrät Jesus. Ja, man kann sagen, das ist ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, nicht Stasi, sondern der Tempelbehörde. Ohne Not erzählt er, wer ihm da gerade Schwierigkeiten gemacht hat durch dieses Heilen. Er läuft jetzt umher, aber in seiner Person ist er krank geblieben, unverändert. Das wäre so mit einem, der Christ geworden ist oder vielleicht Mitglied einer Gemeinde und dann rumlebt sozusagen, ohne dass sich da bei ihm was verändert hätte. Und damit merken wir, dass sich diese Geschichte gar nicht an die kranke Menschen richtet oder an Menschen mit psychosomatischen Schwierigkeiten, Beschwerden, sondern Jesus sagt zu ihm, sündige nicht mehr, damit ihnen nicht noch Schlimmeres passiert. Und das gilt auch für Menschen mit körperlicher Unversehrtheit. Manche Menschen haben durchaus mit Gott zuerst gute Erfahrungen gemacht. Sie haben gemerkt, Gott liebt mich. Er vergibt mir meine Sünde. Ich bin gerechtfertigt durch Jesus, dadurch, dass er am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Ich mache mit ihm gute Erfahrungen. Gott will, dass ich lebe. Er will, dass aus mir was wird. Manche Menschen haben dieses Steh auf und pack dein Leben an erlebt und sie haben sich wieder hingesetzt. Meine Lieben, sündige nicht mehr. Heißt, jetzt muss das in Formen gegossen werden. Und zwar jeden Tag. Mit Christ werden bedeutet nicht, wir werden nicht mehr sündigen. Doch. Die Versuchungen sind immer da. Das soll konkret werden, damit aus mir, aus dir, aus uns etwas werden kann. Es muss nämlich einen Zusammenhang geben zwischen der äußeren und der inneren Heilung. Das Ziel jeder Heilung, das Ziel jedes Christwerdens ist die Umkehr zu Gott, ist die innere Veränderung. Wie schon angesprochen, du hast gelogen, keine Lüge mehr. Geklaut, nicht mehr klauen, sondern ehrlich arbeiten und dein Brot verdienen. Du hast andere betrogen, bist du jetzt ehrlich. Du hast Drogen genommen, keine Drogen mehr. Es wird nicht zwischendurch ein Joint geraucht, damit du fröhlich als Christ auftrittst. Nein, das geht nicht mehr. Da muss man das einfach prüfen. Deshalb die dritte Frage, die wir uns zum Schluss noch stellen gegenseitig. Willst du dich von Gott verändern lassen? Bist du dazu bereit? Willst du dich von Gott verändern lassen? Bist du dazu bereit? Die Zeit läuft. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht so viel Zeit für die Antwort. Am besten wäre eine kurze Ja-Antwort, aber nicht Ja, aber. Vielleicht unter Umständen, ja. Wir kommen zum Schluss. Wenn wir das zusammenfassen würden, auf diesem Weg zu heilenden Veränderung eines Menschen, eines Christen, bedeutet das, weißt du eigentlich, was aus dir werden soll? Wenn nicht, dann ist das eine Aufgabe, Hausaufgabe für uns, in der kommenden Woche uns darüber Gedanken zu machen. Und es ist oft hilfreich, sich das aufzuschreiben, sich Zeit dafür zu nehmen. Und wenn es dir klar ist, dann lass dich auf die Beine bringen. Steh auf, auferstehe, geh umher. Ufers. Und die Konsequenz? Lass Christus dein Leben verändern. Das Wort aus dem Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 ist, lasst euch verändern, aber verändert euch. Das gleiche Wort bedeutet beides, das Aktive und das Passive. Und das ist die Kombination im christlichen Leben. Uns von Gott verändern lassen und gleichzeitig es auch tun. Dem dazu Ja zu sagen. Ich möchte beten und dazu stehen wir auf und anschließend singen wir ein, für mich, altes Lied. Ich bin schon so alt, ja, bin ich schon alt. Aber ein schönes Lied, das von Veränderung spricht. Himmlischer Vater, wir haben vernommen, dass wir uns mit deiner Hilfe ändern können. Wir können zu dir kommen, so wie wir sind. Und du nimmst uns an. Aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und das kann nur passieren, wenn wir Schritte wagen, zu denen du uns heute eingeladen hast. Das alles können wir nicht aus uns selbst tun. Dazu ist deine Gnade und die Hilfe deines Heiligen Geistes erforderlich. Und dass du uns das geben wirst, das hast du uns verheißen an vielen Stellen deines Wortes. Herr, bitte segne uns dabei. Du schenkst das Wollen, aber auch das Vollbringen. Und wir öffnen uns drauf. In Jesu Namen. Amen.